Und dann habe ich einen Radiokorrespondenten vom NDR, der war in Stade stationiert, immer gesagt, oh, sag mal, können wir nicht mal was im Radio machen mit Essen? Da sagt er, du hast doch nicht alle Tassen im Schrank. Im Radio machen hier die Landfrauen und dann ist gut. Mhm. Nächsten Monat, ich sag, sag mal, können wir nicht mal ein bisschen was im Radio machen? Jetzt ist Matthias Zeit und so. Er sagt, Matthias? Okay, machen wir. Und da was passiert. Und das ist 40 Jahre her. Jetzt kommt der Hammer nämlich. Ich habe gedacht, wenn ich hier so freundlich eingeladen werde.
Ja. Oh, hier es ist knistert.
Hamburger Schnitte.
Oh.
Das ist was mit Geschichte.
Ja.
Und da ist selbstgemachte Leberwurst drin. Da ist unten schwarz-weiß. Das ist Hamburger Schnitte. Helles Brot, dunkles Brot, reinbeißen. Mein Opa kommt aus Barmbek. Der hat in der Werft gearbeitet, mit dem Schiff rüber. Da haben die Viertel im Halm getrunken. Und haben so eine Schnitte genommen. Mhm. Und Hamburger Schnitte, mein Traum ist das, freitags, Sonntag und sonntags einen kleinen Stand vor der Elbphilharmonie und dann Hamburger Schnitte ditschen. Ich habe schon mal so ein Ding durch die ganze Scheibe gedonnert.
Ehrlich?
Ja, so eine scheiß Lasagne. Die war dann erst zu suppig, dann war sie zu hart. Dann habe ich normalen Teig genommen. Dann habe ich fertigen Teig, selbstgemachten Teig, zu viel Geschichte, raus. Und jetzt wird's was.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier jetzt.
Heute bei mir zu Gast ist der Moderator, Fernsehkoch, Unternehmer und Autor Rainer Sass. Moin, moin.
Servus, grüß Gott und hallo, meine Damen und Herren.
Ach, ist das herrlich. 1954 wurdest du in Stade geboren und bist dort auch aufgewachsen. Nach der Schule ging es dann in eine kaufmännische Lehre und ab in die Versicherungsbranche. Nebenbei hast du dir das Kochen selbst beigebracht, hast hospitierst in den Küchen von Eckhard Witzigmann und Hans-Peter Wodarz. Deine Karriere im Deutschen Rundfunk begann 1985. Rezepte und Küchentipps hast du im Radio zunächst präsentiert. Kurze Zeit später warst du ein fester Bestandteil des Fernsehprogramms des NDR und aus diesem nicht mehr wegzudenken. Über 30 Jahre warst du in Formaten wie Das Kochstudio, Wünsch dir Sass oder So ist der Norden zu sehen und prägtest das deutsche Kochfernsehen. Im April 2024 hast du deinen Rücktritt vom NDR bekannt gegeben. Du bist verheiratet und lebst in der Nähe von Stade. Also, wie ich schon gesagt habe, nach knapp 40 Jahren war jetzt Schluss mit NDR. Wie fühlt es sich denn an, loszulassen?
Also noch, es fühlt sich scheiße an. Das ist noch nicht so toll. Ich muss mich noch dran gewöhnen. Ich bin jetzt im dritten Monat ohne NDR und da kommen natürlich neue Ideen auf mich zu. Da möchte ich auch gern neue Ideen machen und was anderes machen. Ich habe ein großes Kochstudio zur Verfügung, da kann viel laufen. Ich bin auch viel in Norddeutschland und so unterwegs, da kann auch was passieren. Das, was bis jetzt angeboten wurde und die Gespräche, bedarf immer des zweiten Gesprächs, damit man weiß, macht man jetzt gleich schon was hinterher oder nicht. Es gibt ein paar schöne Ideen und mal schauen. Also ich bin nicht traurig, aber mir geht es nicht ganz, das ist logisch. Wenn du 40 Jahre bei einem Sender bist, geht es erstmal komisch, aber es wird von Tag zu Tag besser.
Aber das war ja selbst gewählt, dieses Schicksal. Ne? Also waren alle Rezepte auch vorgestellt und durchgekocht oder warum hast du aufgehört?
Ich habe irgendwann gedacht, ich habe immer noch das ist das Hauptproblem auch, dass diese tägliche Idee, die bei mir im Kopf rattert, bei mir rattert das immer kulinarisch. Bei einem rattert das mit Fußball, beim einen mit Handball, der andere macht Sport, die anderen tanzen. Bei mir rattert bis in die Nacht ratter irgendwas. Und ich brauche auch schon keine Anhaltspunkte mehr. Es rattert automatisch neues Rezept. Ich gehe dreimal hier Susannenstraße rauf und runter und denke, ha, genau, das machen wir jetzt mal. Kaktusfeige. Bumm, ja?
Ja.
Und das rattert weiter, das schreibe ich auch weiter auf. Ich habe ein geiles Archiv, nämlich so hoch von den letzten Jahren, wo alles genau akribisch aufgeschrieben ist, was ich machen wollte, wie ich es machen wollte. Und ich lege auch Wert darauf, dass die Ideen, die ich beim NDR verkaufen konnte und realisiert habe, auch von mir kamen. Also, und auch die Rezepte. Und deshalb rattert das immer weiter. Und dieses Rattern muss irgendwann auch mal wieder woanders hin. Und da müssen wir abwarten. Also, mir geht es zurzeit, wie gesagt, noch nicht ganz so gut damit, aber das wird kommen. Ja.
Warum hast du denn aufgehört?
Also ich wollte nicht aufhören, dass sie sagen, ach, können Sie heute Nachmittag nochmal in die Besprechung kommen? Wir müssen ja nun, Sie sind 70 und Dings. Mhm. Ich bin mit guten, sehr, sehr guten Einschaltquoten, sehr guten, hohen Online-Abfragen gegangen, weil ich meine, das ist der bessere Weg, auch nach 40 Jahren. Mhm. Und dann passt einem vielleicht auch manchmal die ein oder andere Nase nicht nachher. Mhm. Und das muss ich auch sagen. Und da habe ich gesagt, und tschüss. Kuss in die Kamera und das
fehlt
war's.
Im Alter dann die Kompromissbereitschaft? Eigentlich da sagt man doch, man wird altersmilde und dann ist einem egal, was die jungen Leute so quatschen.
Nee, das kann ich nicht sagen. Also, mir ist auch nicht egal, was die jungen Leute machen. Mir ist auch nicht egal, was die anderen Köche machen. Ich bin auch noch Fernsehjunkie. Ich gucke gerne auch andere Leute, andere Fernsehsachen. Ich gucke gerne NDR weiter. Ich bin das. Ich komme von das. Also bin der älteste Beitrag in das. Das ist auch 35 oder 36 Jahre alt. Mhm. Und vom dritten Tag an war ich bei das mit Essen und Trinken. Mhm. Ja. Und das fehlt mir auch logischerweise dann, aber ich werde das kompensieren irgendwie. Ja?
Kompensierst du das tatsächlich durch Fernsehen gucken statt Fernsehen machen?
Nee, das geht auch nicht.
Du guckst nicht mehr Fernsehen als früher?
Ich guck nicht mehr
als früher. Guckst du es einfach immer noch?
Guck immer ausgewählt.
Wann wird denn der Fernseher angemacht? Früher hieß es bei uns ab 18 Uhr darf man den Fernseher anmachen. Ja,
okay. Also das andere schalte ich. Ich bin auch ein Sepper. Sepp schnell rein und gehe wieder hin. Guck, ob der Kalbsfond noch weiter kocht. Gucke dann ins perfekte Dinner. Guck dann vielleicht nochmal Ali Güngermüs in Hessen. Guck mir vielleicht auch noch Sachen ein, die mir nicht so gut gefallen, die um 20.15 Uhr irgendwo laufen und so. Um das mal zu wissen, um mitzureden. Ja?
Aber du beziehst dich vor allen Dingen auf deutsche Sendungen. Hast du dich auch mal über Streamingdienste, bei Netflix gibt's ja sehr viele internationale Kochshows, auch mal irgendwie inspirieren lassen?
Diese Netflix-Dinger, darf ich auch ruhig sagen, kriege ich so überspielt, dass ich wenigstens diese Kochdinger nehme. Da habe ich mir ein eigenes Exposé über die ersten 10 Dinger geschrieben. Hm. Und das 11. sieht genau aus wie das 10., das 9., das 8. Das ist mir auch zu wenig kulinarisch. Das ist viel Mensch. Man zeigt die schönen Bilder. Das von Tim Raue ist noch eins der schöneren. Ich muss nicht irgendeine Köchin im Wald haben, die irgendwo nur was sucht und so weiter. Das sind extrem schöne Bilder. Mir ist das einfach zu wenig kulinarisch.
Okay.
Also, kein Netflix.
Jetzt gehen wir mal nach Hamburg. Wir kommen nämlich zu deinen Hamburg-Lieblingen, unsere Schnellfragerunde. Oh. Welches ist denn deine Lieblingssehenswürdigkeit?
Platten und Blumen.
Welches ist deine Lieblingsstraße?
Ich habe nicht eine ganze Straße, ich habe einen ganzen Spaziergang.
Oh.
Fischauktionshalle bei Nieselregen, aussteigen, Auto hinstellen, bis zur Elbphilharmonie gehen, unten bei den Schleppern runter, dann an die Landungsbrücke und dann an Brücke 10 ein Fischbrot essen, weiter bis zur Elfi und dann zurück obenrum wieder zum Auto. Mein Liebling.
Läuft. Mhm. Welches ist dein Lieblingsgeschäft?
I-Punkt am Gänsemarkt.
Thomas I-Punkt.
Ja, ich habe alles von I-Punkt, außer Unterwäsche.
Du siehst auch gut gekleidet aus, das muss man mal sagen.
Das Köche
laufen
wir
ja meistens in weißen Sachen rum. Du bist jetzt hier heute in schwarz gekleidet.
Ja, und alle, die diese engen, kurzen Hosen tragen, also wie so ein Taucheranzug oder wie so eine Elastikmaschine, sage ich nur, es ist wieder weite Hose angesagt. Mal ein bisschen Luft an den Ding rein.
Ja.
Und hier zu kurzen Armen und so weiter, da können wir nachher noch drüber sprechen.
Du zeigst gerade auf mich, ich habe ein sommerliches Polohemd an, um das den Hörerinnen zu erklären. Trägst du denn vorzugsweise schwarz, weil es nicht so viele Tomatenflecken zu sehen sind?
Nee, oder? Tomatenflecken gehen genauso schlecht aus auf schwarz wie auf weiß. Aber ich mag schwarz schon gern.
Okay, so, wir kommen weiter.
Ja?
Dein Lieblingslied über Hamburg.
Junge, komm bald wieder nach Haus.
Herrlich. Gänsehaut hier im Studio. Was ist dein Lieblingsgericht
jetzt
aus
der Hamburg? Nämlich. Ich habe gedacht, wenn ich hier so freundlich eingeladen werde.
Ja. Oh, hier es ist knistert.
Hamburger Schnitte.
Oh.
Das ist was mit Geschichte.
Ja.
Und da ist selbstgemachte Leberwurst drin. Da ist unten schwarz-weiß. Das ist Hamburger Schnitte. Helles Brot, dunkles Brot, reinbeißen. Mein Opa kommt aus Barmbek. Der hat in der Werft gearbeitet, mit dem Schiff rüber. Da haben die Viertel im Halm getrunken. Mm. Und haben so eine Schnitte genommen. Mhm. Und Hamburger Schnitte, mein Traum ist das, freitags, Sonnabend und sonntags einen kleinen Stand vor der Elbphilharmonie und dann Hamburger Schnitte ditschen.
Wie geil.
Das schmeckt geil, ne?
Ja, ich bin jetzt 28 Jahre in Hamburg. Mhm. Ich habe dieses Mischbrot vielleicht nur durch Zufall. Also bitte? Mischbrot im Sinne von, wir haben ja ein Vollkornbrot und ein Graubrot. Ja.
Und früher hat meine Mutter, ist eine Hamburgerin, die hat immer noch sogar manchmal ein Brötchen genommen.
Fantastisch.
Ja. Hamburger und Schnitzel. Leberwurst von meinem Schlachter in Zusammenarbeit mit meinem Schlachter mit nur 18% Fett. Nicht so ein Fettenditscher, 30% dürfen sie in Deutschland. Und der Geschmack, der Fleischgeschmack ist da.
Machst du denn selber auch Wurst?
Ja, mit.
Was denn so?
Alles. Wir machen gerade eine Salsiccia, eine Kalbsalsiccia gemacht mit ein bisschen Knoblauch, weil ich ungerne, wir haben eigene Schweine. Meine Sendung hättest du eigentlich so ein bisschen vorbereitend sehen müssen. Da bin ich nämlich beim Schweinezüchter, da bin ich beim Fleischer, da bin ich beim Jäger. All da, wo das gute Essen herkommt.
Ne? Also es ist ja nicht so, als wenn ich keine Sendung von dir gesehen hätte, weil man kam ja überhaupt gar nicht an dir vorbei.
Danke.
Und du bist ja auch einer der Ersten, die sich mit Kochen im Fernsehen auseinandergesetzt haben. Also gar nicht Showkochen, sondern deine Liebe zum Essen und vor allen Dingen zur Zubereitung kommt ja aus jeder Pore raus. Gehen wir mal ganz zurück an den Anfang. Was war denn das erste Lieblingsgericht von dir?
Also bei meiner Mutter habe ich früher, es gab La Croix Tomatensuppen. Die waren sehr teuer.
Ja.
Dann habe ich Bild am Sonntag verkauft, Zeitung,
ja,
um Kohle zu haben, um mir diese Suppen zu leisten.
Okay.
Und diese Suppen habe ich getoppt. Da hat meine Mutter immer gesagt, die sind so teuer, was schnippelst du da noch andere Sachen rein? Und dann habe ich da Zwiebeln rein, Paprika reingeschnippelt und gemacht. Und da ist es dann entstanden. Dann habe ich statt mit Dosen-Champignons zu der Zeit, also in den 70er Jahren, schon mit richtigen Champignons, die es nicht überall gab immer, ne, schon gearbeitet. Und so ist die Kulinarik entstanden. Und ich habe in der Schule statt Handwerken und Basteln diesen Zirkus, habe ich schon mit den Mädels gebacken.
Ja.
Ja, hat auch Spaß gemacht.
Aber das ist ja, man darf das ja nicht vergessen, in einer Zeit, wo das Kochen vor allen Dingen konzentriert war auf die Frauen und Mädchen letztendlich.
Clemens Wilmroth war damals eine Ausnahme. Deshalb war er so erfolgreich, weil das der erste deutsche Fernsehkoch war.
Toast Hawaii hat er erfunden, hier um die Ecke im alten Bunker an der Feldstraße. Aber kurz danach kamst du ja schon sozusagen. Gibt es denn ein Gericht, was man mit dir quasi auch so verbindet, so wie bei ihm den Toast Hawaii?
Also Stüppels. Stüppels ist das Gericht meiner Oma, das ich modernisiert habe. Das ist einmal ein Sud aus Sahne und Milch. Da werden erst Speck und Zwiebeln angedünstet. Dann kommt Sahne und Milch dazu. Das lässt man 10 Minuten köcheln. Dann schlägt man 10 Eier in diesen Sud als Rührei. Dann liegt dieses Rührei auf diesem Sud zwischen Speck, Zwiebel, Sahne und Milch und wird durch Wärme natürlich stabil. Und dann nimmt man einen großen Löffel nach 20 Minuten durch das Rührei, durch die Sahne, durch den Milch zum Speck und dazu Kartoffeln. Da läuft dir jetzt gerade der Saft.
Ja, ich kann kaum reden, ehrlich gesagt.
Herrlich. Also, frische Petersilie, ich darf ruhig sagen, im letzten Jahr habe ich es mal wiederholt, 150.000 Abfragen.
Läuft.
Und wenn du irgendwo hier bei der Schickimicki-Gesellschaft sagst, kennen Sie Stüppels, Hesse, als wären Sie jetzt nicht frech. Ja, das ist ja ein ganz komischen.
So, deine ersten Kocherfahrungen hast du mutmaßlich ja in Stade erlebt. Da bist du aufgewachsen. Was für einen Blick hast du denn auf Hamburg damals gehabt? War das ein Sehnsuchtsort oder hat die einfach nur Schatten gespendet?
Ja, das hat mich schon immer interessiert. Ich bin 50 Jahre mit Antje verheiratet. Also 50 Jahre, ich glaube, wir sind unter 40 oder was verheiratet. 50 Jahre leben wir zusammen. Und für uns war es auch immer das Größte, in Hamburg essen zu gehen und zu schnuppern. Schnuppern heißt immer gucken, Lucky machen, was es so gab. Erste Besuche im Blockhaus und da waren wir stolz wie Oscars. Und dann das bisschen ausgeweitet. Und so bin ich immer kulinarisch Hamburg gewesen. Ich habe auch die erste Kohle gespart, um mit dem Le Canard in der Martini-Straße bei Josef Vierhauser zu arbeiten. Und dann habe ich da Kochkurs gemacht, dann hat er mir mehr erzählt. Dann hat man auch einen Wein bei ihm gekauft. Dann konnte ich mir das aufgrund meiner Versicherungstätigkeit auch erlauben, mal einen Wein dazu kaufen und einmal mehr irgendwo essen zu gehen. Und bingo, was passiert? Und dann habe ich einen Radiokorrespondenten vom NDR, der war in Stade stationiert, immer gesagt, oh, sag mal, können wir nicht mal was im Radio machen mit Essen? Da sagt er, du hast doch nicht alle Tassen im Schrank. Im Radio machen hier die Landfrauen und dann ist gut. Nächsten Monat. Ich sag's doch mal, können wir nicht mal ein bisschen was im Radio machen? Jetzt ist Matthias Zeit und so. Er sagt, Matthias? Okay, machen wir. Und da was passiert. Und das ist 40 Jahre her.
Um das mal richtig einzuordnen, dein Broterwerb war nach wie vor Versicherungen zu verkaufen. Wie bist denn da rangekommen? Hast du das von deinem Vater übernommen?
Nee, mit dem Geschäftspartner. Ich habe vorher 5 Jahre bei BMW gearbeitet.
Also verkaufen war schon immer dein Ding.
Immer verkaufen und Geld machen. Ich habe 2 Kaufmannsprüfungen gemacht, Büro, Einzelhandel und Versicherung. In der Schule war ich immer schlecht orientiert, weil ich immer mehr gekocht habe, als gerechnet oder geschrieben.
Ich finde den Begriff schlecht orientiert ganz schön, für schlechte Noten zu haben. Was waren denn so Fächer, wo du schlecht orientiert warst?
Also im Rechnerischen, Chemie, Physik, war immer sehr, sehr gut in Deutsch, obwohl heute immer noch Leute an meiner schnellen Sprache rumfummeln und da geht ja mal ab und zu auch mal was verloren. Ja? Mhm. Ein T, ein H, ein Umlaut, Chong Chong weg. Das, ja, dann musst du nochmal öffentlich-rechtlich nochmal wiederholen. Mhm. Also das ist immer schon Sprache und Aufschreiben und was machen ist schon immer mein Ding gewesen.
Okay. Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein. Du hast quasi ja Versicherung verkauft, aber die Leidenschaft war das Kochen. Ja, wer hat dir das denn mitgegeben? Deine Mutter tatsächlich? Ja, und wo war da jetzt so das Feuer, was ja, dann da lichterloh ins Brennen gekommen ist?
Wir haben früher so einen Tisch gehabt, der stand in der Küche an der Ecke hinten. Den konnte man ausziehen und darunter waren immer 2 so Becken zum Abwaschen und Salat drin machen. Mhm. Und da war genau so eine Kante. Und da bin ich als junger Bengel schon immer so rumgediddelt, habe mich oben zu Mutti gestellt und geguckt, wie geht das, wie geht das, wie geht das. Und meine Mutter musste mit 5 Kindern bodenständig kochen. Damals gab es noch kein Convenience, damals gab es noch kein Discounting bis zum Endlos. Das war ja auch ein ganz anderer Geschmack, den wir damals gekriegt haben. Heute ist ja kein Geschmack mehr. Ja, geh mal los, kauf das mal und versuch das zu essen. Wenn du da nicht meine Rezepturen hast, bist du hilflos.
Ja, also Stade. Der Blick nach Hamburg, da immer schön Schaufenster bummeln, das gab's noch das Wort, das hat man damals gemacht am Wochenende, man fuhr vom Land immer dahin, in die große Stadt und da hat sich angeguckt, was die anderen sich leisten können sozusagen. Warum hat's dich nie richtig rausgetrieben aus Stade? Deutschland.
Ja, ich habe also eine andere Region, ich bin Anti-Urlauber. Also ich habe einen Urlaubsort und dann habe ich wirklich italienisch geprägt auf Sylt. Und dann bin ich italienisch geprägt durch Mario, 35 Jahre Mamma Mia in der Barner Straße. Wir sind eng befreundet und sind mit den Familien, mit der Frau, wir 4 zusammen in die großen Städte Italiens, also Rom, Mailand, Verona, Venedig, das was man, Toskana, Florenz, das was man braucht. Und das haben wir immer in 4-5 Tagen gemacht und dann war gut. Dann war ich einmal in meinem Leben Freund besuchen in Australien, war einmal in England bei der Königin und in Paris eine Woche. Ende Gelände.
Mehr hast du nicht gesehen.
Nee, ich bin auch immer schwer, dann fahre ich dann doch lieber erstmal wieder irgendwo in den Norden hoch und guck und so. Da haben wir früher mit einem Kollegen im Versicherungsbereich uns immer gerne an der Nordsee in Dänemark ein Haus genommen und ja, da gab es die ersten Elefantbiere, die es hier nicht gab. Dafür sind wir spazieren gegangen und es hat auch Spaß gemacht. Aber sonst war immer Kulinarik und Arbeiten mehr interessiert immer noch gewesen als Urlaubsmensch.
Aber hätte es denn Regionen gegeben, die dich kulinarisch so interessiert hätten, dass du da doch nochmal hinfährst? Was mit Asien?
Ach nee. Also ich würde eher gern ins Badische fahren, würde gern in Allgäu fahren, würde sonst nur, kommst du nur nein und machst nur das und dies noch. Wenn du da runterfährst und morgens um 11 hinsetzt und da kommt der, der sagt dann, da willst du noch eine halbe haben. Und so, das ist aber, Bayern ist geil, Badische ist gut, der Rheingau ist schön, das macht Spaß.
Aber ansonsten, Italien ist so das Außergewöhnlichste, was du dir vorstellen kannst.
Und ich habe jeden Tag Italiener gehabt. Ich bin mindestens 2-mal die Woche. Ich habe auch meine Versicherungsgeschäfte in diesem Mamma Mia Restaurant mit abgewickelt.
Muss man dazu sagen, das gibt's jetzt leider nicht mehr. Das kann man nur noch googeln und über die Vergangenheit lesen. Ein Restaurant, was im Grunde halb Ottensen beliefert hat mit tollen italienischen Spezialitäten. Ich konnte es immer nicht so nachvollziehen. Ich habe auch mal in Ottensen gelebt.
Weil du keine Pizza machst.
Das ist richtig, ja. Aber auf jeden Fall war das echt ein Lebensmittelpunkt. So ein bisschen so wie Rossini in dem Film. Ja, da kamen sie alle zusammen irgendwie. Und du mittendrin.
Ja, bloß, dass ich keine Zigaretten hatte und meine Wäsche da nicht gemacht habe. Das ist ja in Rossini noch nicht. Ja. Und wer hat den Baum gepflanzt? Ne? Ja. Da sagt sie, der Gärtner. Ja.
Gibt's denn, wenn wir über Rossini reden, gibt's Filme, die dich irgendwie inspirieren oder gefesselt haben, die irgendwas mit Essen und Trinken zu tun
haben? Alle kulinarischen
haben?
Kochsendungen im Bayerischen Rundfunk.
Aber Spielfilme?
Ja, also
das große Fressen?
Ja, finde ich auch schon gut. Okay. Bis die Frauen kommen, ist es okay. Und dann wurde es ein bisschen zu komisch. Und dann ist das Fressen, hat das Essen auch ein bisschen nachgelassen. Ja. Also am Anfang, als sie vorgestellt werden, es werden die Sachen rausgetragen aus dem Auto und das Einzelne erklärt und sie schlürfen, fangen dann an, Austern zu schlürfen im Wettkampf und so. Also schön, Kulin ist es 30 Jahre oder 40 Jahre alt, dafür war es hochkulinarisch.
Ja, jetzt habe ich dich aber gerade unterbrochen, den Bayerischen Rundfunk wolltest du jetzt loben.
Wie kommt das denn bitte? Ja. Und die gibt es nicht mehr, die werden leider nicht mehr produziert. Da wurde das bayerische Umfeld immer präsentiert in so 45-Minuten-Dinger, immer gut gedreht. Die gibt es inzwischen in der Mediathek, auch sehr eingeschränkt. Ich sage nur Namen, Eckart Witzigmann, Hans Haas, Alexander Huber, jetzt, der auch in Bayern ist, das hochgradige, gute Köche.
Ich habe ja gesagt, du hast dann hospitiert bei Leuten wie Eckart Witzigmann und Hans-Peter Wodarz. Da geht man ja nicht einfach hin und sagt, Hallöchen, ich würde gern bei dir helfen, weil das waren damals ja Weltstars des Kochens. Wie bist du denn da rangekommen?
Durch deine große Klappe? Nee, große Klappe, also Olympia-Schreibmaschine.
Ja.
Noch keinen eigenen Briefkopf.
Ja.
Sehr geehrter Herr Witzigmann.
Und kein Korrekturband.
Nein, gab's nicht. Und du musstest das entweder wegfummeln oder gar nicht. Oder nochmal schreiben.
Oder dich konzentrieren.
Oder nochmal schreiben.
Ja.
Und das an Eckart Witzigmann und hinterher telefoniert. Das sagte, nein, da geht's, kannst du nicht machen, geht nicht. Aber ich habe gesagt, könnte ich denn vielleicht nochmal später kommen, sehr geehrter Herr Witzigmann? Ja, da kommst du nein. Jawohl. Da kommst du nein, da kommst du nichts. Mutter, ja, du machst. Da habe ich mir eine Pension da besorgt in der Nähe und da habe ich 3,5 Tage Eckart Witzigmann gemacht. Und das Erste war, ich durfte eine Lammkeule abglasieren mit Honig. Und er hat sich auch die Zeit genommen und mir so Sachen gezeigt. Und dann hat so eine schöne, nuschelige bayerische Sprache, das liebe ich. Und der hat immer gesagt, da müssen wir nehmen, rausnehmen, das ist super her, dann müssen wir das machen und dies machen, das ist super her. Aber guck mal, ja, 10 Minuten her. Ja, nach 10 Minuten mal wieder gucken, ja. Und da habe ich alle 10 Minuten das raus und gemacht und getan. Und da war er so begeistert, da sagt er, der macht er am Tick, nächsten Tag macht er Seeigel aufschneiden. Da durfte ich Seeigel mit so einer spitzen Schere aufschneiden, den Sud da rausgießen und diese kleinen Orangenfilets da rausnehmen, das auskratzen, diesen Sud mit Sahne, haben dann die Köche gemacht, wieder reingegossen, gratiniert und dann isst man das her mit dem Löffel. Da bist du verrückt.
Da wär's verrückt in der Büchse. So, und wenn man es bei einem geschafft hat, dann kommt man bei den anderen auch.
Oder? Ja, dann Hans-Peter Wodarz bin ich schon gleich eine ganze Woche gewesen. Der hat sowieso alle immer genommen. Mhm. Und da habe ich immer so, da war eine Woche lang die Luft, darf ich ruhig sagen, die Lufthansa-Gast und da gab's Reh und ich durfte das Maronenpüree machen. Das konnte ich nachher nicht mehr sehen, deshalb hieß bei mir keine Marone mehr auf dem Tisch. Oh. Eine Woche lang Marone mit so einem Löffel in so kleine Dings machen. Ja, schöne Zeit.
Verrückt.
Ja.
So, jetzt kommen wir mal weg vom Kochen. Wie sieht denn die Welt von Rainer Sass ohne Kochen aus? Ist das ein leerer Raum oder gibt es noch andere Interessen?
Also es gibt noch Mozart.
Oh.
Es gibt noch Beethoven.
Mhm.
Es gibt noch Pianisten. Es gibt noch Keith Jarrett. Es gibt Bill Evans und das ganze Umfeld.
Ja.
Es gibt einen bekannten deutschen Trompeter.
Aha.
Und so.
Till Brönner?
Ja.
Ja.
Und es gibt so ein paar Sachen, die ich von der Musik sehr, sehr schätze. Ich schreibe mir immer alles auf, weil ich NDR Kultur höre. Mhm. Und was ich nicht weiß, habe ich früher mit dem CD-Laden im Hanseviertel geklärt, den natürlich es leider nicht mehr gibt.
Ja.
Also Arschkarte. Muss ich jetzt also telefonieren und fragen. Aber mein Repertoire an klassischer Musik ist schon mehr als normal.
Okay.
Ja.
Und das heißt, wie oft im Jahr gehst du denn in die Elbphilharmonie?
Also ich bin Konzertant auch wieder sehr schwach.
Mhm.
Wir waren zuletzt in den Jazz Nights immer und haben auch immer vorne gesagt, das ist ganz wichtig für mich, ich muss immer die Leute sehen. Mhm. Also mein Freund hat immer gesagt, ach, Akustik ab 10. Reihe Leitzhalle, kannst was hören. Mhm. Ich habe erste Reihe mit Antje, Platz 15, 16 und dann steht auf dem Arm auf einmal Wynton Marsalis neben uns. oder Till Brünner seine ersten Auftritte. Ja? Ersten Auftritte vor 20 Jahren in der Leitzhalle. Ja? Ich gehe nicht in den Touri-Bunker am Hafen.
Okay, ja, da bleiben wir weg.
Jo.
Dann hast du noch ein Guilty Pleasure, das ist der FC Bayern München.
Ja.
Wie kommt das denn bitte?
Also,
du hättest doch hier im Norden genug Auswahl.
Na, du hast schon gehört, dann sprach ich, dass ich es gesagt habe, mit denen, da machen wir es her.
Okay.
Da haben sie gesagt, der Uli, da habe ich Hoeneß nur einmal kennengelernt und dann bin ich auch Mitglied geworden. 26 Jahre bin ich dabei.
Okay. Ja. Ja, und wie kam das?
Also, so, war das auch schon als Kind?
Weil die da
ich muss das zeigen, dass ich im FC Bayern bin.
Ja.
Und du kannst ja fragen, wo du willst, die sagen, FC Bayern. Dann sage ich, wo sind denn die anderen Vereine? Wir haben hier.
Ja, aber du bist ja in Stade, bist du ja wahrscheinlich alleine damit, ne?
Ja,
ich meine, du bist ja zu einer Zeit groß geworden und Burschi, als Uwe Seeler noch gespielt hat und Kevin Keegan und so weiter.
Das ist wieder guter Hamburger Fußball gewesen. Der Fußball ist ja jetzt auch anders, aber auch gut.
Ja.
Die Hamburger spielen
ja
gut.
Ja.
Also ich finde, der HSV hat in der letzten Saison nicht schlecht gespielt.
Mhm.
St. Pauli einen Tick besser. Die haben es beide verdient als zweitgrößte Stadt in Deutschland mit dem hier reinzukommen. Mhm. Die haben die besten Fans der Bundesliga.
Mhm.
Die haben mit 57.000 ausverkauft. Bei St. Pauli gibt es den Namen nicht besetzt, gar nicht. Das ist immer ausverkauft.
Mhm.
Und auch der, was dahinter steckt, das ganze Fangehabe und so. Groß, großes Kino.
Und mühst du dich denn um Fußballkarten? Also wenn der FC Bayern
wenn
mal in den Norden kommt
mal
eins oder so?
Haben will, mache ich dann mal, dann gehe ich mal. Ich war bei Werder Bremen sogar im Sozialrat. Es gab so Werder bewegt.
Okay.
Leute, die sich also...
Und die wussten, dass du Bayern München Mitglied bist?
Ja, genau,
wussten die.
Hab ich, verrückt.
Klar,
also Herz Bayern München, aber für Werder was machen. Und dann kam Werder mit Wiesenhof.
Und da war es vorbei.
Tschüss.
Okay.
Also, auf Wiedersehen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Werder Bremen. Schönes kleines Stadion mit 47.000 Zuschauern oder 42. Sehr, sehr schön.
Heieieiei. Den FC Bayern zu gucken, ist dann ja hier vor allen Dingen nur möglich übers Fernsehen. Bist du dann jemand, der dann Samstagnachmittag vor Sky sitzt?
Ich mag es nicht, wenn irgendwelche Sachen, die ich mag, dass die verlieren. Ich ärgere mich, ich habe kein Olympia mehr geguckt, weil ich Kerber das so gewünscht habe, dass die in Paris das Ding gewinnt.
Ja.
Und dann können sie es auch alleine gucken. Und in der Leichtathletik auch gestern Abend unsere Weitspringerin nur im Zweiten, dann mache ich schon nicht weiter gucken, weil ich da enttäuscht bin.
Bist du ein schlechter Verlierer?
Ja, bin ein schlechter Verlierer.
Fliegt die Pfanne mal durch die Gegend, wenn was anbrennt?
Auch wenn ich irgendwas nicht kann. Ich habe schon mal so ein Ding durch die ganze Scheibe gedonnert.
Ehrlich?
Ja, so eine scheiß Lasagne, die war dann erst zu suppig, da war sie zu hart, dann habe ich normalen Teig genommen, dann habe ich fertigen Teig, selbstgemachten Teig, zu viel Geschichte, raus. Und jetzt wird's was.
Also meine Mutter ist Köchin gewesen, die hat mir immer sehr wilde Geschichten erzählt aus den Küchen der 60er und 70er Jahre. Also da waren Pfannen, die durch die Gegend flugen, Grunde täglich.
Aber das ist heute auch nicht mehr der Fall.
Nö, aber hast du das noch erlebt? Oder war das immer nur so ein Showkochen damit?
Also bei dem Showkochen und bei mir ist nicht Pfanne geschmissen. Bloß wenn ich meine eigenen Entwicklungen nicht hingekriegt habe, das mache ich auch nicht.
Ja.
Ja?
So, pass auf. Jetzt kommen die Fragen der anderen Leute. Da wollen wir mal reinhorchen und dann findest du auch eine schöne Antwort.
Jo.
Hallo, hier ist Arne Platzbecker von Mensch Hamburg. Lieber Herr Sass, mich würde interessieren, welche gemeinnützige Organisation liegt Ihnen denn am Herzen und wofür sammeln Sie Spenden zum Beispiel?
Also ich sammle keine Spenden, sondern ich koche für Obdachlose in der St. Petri-Kirche in Hamburg.
Oh, toll.
Und nicht nur für Obdachlose, sondern auch für Leute, die vielleicht nicht so kochen können und das nicht hinkriegen. Und das machen wir immer in der Kirche. Und zwar 100 Portionen mache ich da immer. Und wenn 100 Portionen alle sind, dann kriege ich auch Zitronenjette, nicht 101, die immer gerne noch ein bisschen später kommt. Und vor allen Dingen, wir bedienen die Leute. Die müssen nicht mit dem Teller warten, dass sie vom Fernsehkoch da einen Schlag raufkriegen. Die setzen sich hin, kriegen Besteck, kriegen Wasser und kriegen von mir das Essen. Nächstes Essen gibt es dicke Wurst. Also ich lasse mir extra vom Schlachtermeister kleine dicke Würste geben mit Karottengemüse.
Hm.
Gerne, komm. Immer gute Stimmung.
Ja, wir wollen ja niemandem das Essen wegnehmen. Ja.
Und an Pastor Jens-Martin Kruse in diesem Weg herzlichen Dank nochmal.
Ja. Sehr schön. Mhm. So, dann bedanken wir uns vielleicht jetzt auch bei der nächsten Fragerin. Wir horchen mal rein.
Hallo, liebster Rainer. Hier spricht deine allerbeste Freundin Bettina Tietjen. Wir haben uns ja lange nicht gesehen, wir beide. Und ich habe folgende Frage an dich. Wir haben ja 83 Kochsendungen zusammen gemacht. Ich wüsste gerne mal, welche meiner Vorspeisen dir am allerbesten geschmeckt hat. Du hast ja mal gesagt, ich bin deine Königin der Beiköchinnen, also wird dir ja wohl dazu was anfallen. Ansonsten vermisse ich dich. Wir hatten ja immer sehr viel Spaß miteinander und ich warte immer noch auf deine Einladung zum Abendessen. Ganz liebe Grüße auch an Antje und die kleine Emma. Deine Bettina.
Ja, also es kommen die Tränen.
Ja.
Also danke nochmal und ich vermisse dich auch. Und du hast letztes Mal mit Kichererbsenmehl so eine kleinen Pfannkuchen mitgebracht und da haben wir Scampis drauf gemacht. Die waren geil. Die mache ich sogar nachts, Schatzi. Und so richtig kochen hast du auch nicht gelernt von mir.
Okay. Warum ist sie denn so ohne Talent im Kochen? Bettina gelingt doch eigentlich immer alles.
Sie ist eine wunderbare Frau. Sie hat Talent, vor allen Dingen, was sie besonders hat.
Ja.
Sie hat geschmacklichen Talent.
Ja.
Hat geschmackliches Talent, ist richtig deutsch?
Ja.
Glaube ich auch schon.
Glaube ich auch.
Ist gut. Also sie kann das genau rauskristallisieren und macht, aber Handling und Fummeln und so macht der Mann, der Koch. Deshalb ist sie da nun nicht im täglichen Geschäft.
Ja.
Aber das Zusammenstellen und Machen und so, hier, Chapeau.
Ja.
Ich habe leidenschaftlich gerne mit ihr gekocht. Sie ist ein pünktlicher Mensch, der auch immer pünktlich kommt, immer da ist. Man braucht nicht lange bei ihr die Haare machen, das geht rutzifutzi. Wir brauchen nie auf sie warten. Wir freuen uns immer so, wenn sie bei mir in der Küche steht. Und die letzten 3 Jahre haben wir bei mir das gemacht, weil der NDR die Studios in Hannover aufgelöst hat und in Hamburg die dann genommen wurden. Dann habe ich gesagt, mache ich es bei mir zu Hause und sehr viel Spaß gemacht. Und wir dürfen es ruhig mal sagen, Höchstquoten.
Das große Hobby von Bettina ist ja Camping. Mhm. Gab es mal eine Situation, dass sie dich dahin eingeladen hat?
Ja,
also du holst sie in ihre Welt.
Ja, und ich soll mit einmal hier, in der Sendung irgendjemand abgesagt oder was.
Ja.
Habe ich leider nicht geschafft, sonst hätte ich es gemacht.
Okay. Was wäre denn so das Campinggericht, was du kochen würdest? Also mit Camping bringe ich ja immer Festivalessen, Ravioli.
Ja, und das wollte ich gerade sagen.
Mach mal Ravioli aus der Dose.
Mein neues Kochbuch ist Pasta.
Ja.
Der Ravioli-Teig ist kinderleicht und den ganz einfach mit einer Bratwurstmasse füllen, den kochen, dann eine anständige Passata, also eine Tomatensauce kaufen, da das Zeug rein, in Wegglas und dann nimmst du 10 Gläser in Urlaub mit und machst die warm.
Okay.
Melzer ist die Dinger immer noch im Original
von der Tanke.
Ja.
Also. Jetzt kommst du ja vom Kochen nicht los. Aber warum hast du es nie richtig gelernt? Du hast ja sehr viel beiläufig immer wieder bei großen Köchen gekocht. Zu einer Ausbildung wollte ich nicht hinreißen lassen. Hast also ja nun schon 2 kaufmännische also Ausbildungen.
Entschuldige hier, dass ich jetzt
du musst doch mal die Hamburger Schnitte abbeißen.
Also, das wäre mir zu aufwendig gewesen.
Mhm.
Und ich wollte auch meine eigene Sache verkaufen und nicht noch etwas vom anderen dazulernen.
Mhm.
Aber der Nachteil ist heute, dass sich manche Sachen auch nicht bei mir schwieriger gestalten. Weil wenn ich zum Beispiel eine Beurre Blanc, eine Buttersoße mache und die in von Witzigmann oder von irgendjemand geben oder von Söllringhof oder was und das dauert so lange mit dem Fonds und so, dann überlege ich mir eine einfache Version, nämlich nur eingekochte Sahne, bisschen Weißwein, bisschen Butter drauf. Und das ist auch geil. Und deshalb wollte ich da nicht noch den großen Kochlehrling machen. Also wenn ich Schwierigkeiten habe, gerade im Backbereich und im Teigbereich, hilft mir immer Sarah Wiener, die mit ihrem Wiener Schmäh hat gesagt, na, Schurzi, machst das hier, nimmst das Hose, nimmst das rein und schickst. Und gut, hat auch tolle Kochbücher darüber gemacht. Mhm. Die kann backen. Die hat übrigens diesen Schokoladenkuchen mit dem flüssigen Inhalt erfunden.
Mhm.
Bei den Eat-and-Style-Shows, die es früher noch gab hier in Hamburg. Und dann gibt es hier nur Schwarzbrote.
Aber die sind sehr, sehr lecker. Vielen Dank, dass du sowas nochmal mitgebracht hast. Du bist ja berühmt für deine energetische Art. Also wer uns jetzt eine halbe Stunde zugehört hat, merkt ja, wie das hier alles lichterloh brennt. Gibt es Momente von dir, wo du die Klappe hältst?
Ja.
Wann
klassische
ist das,
Musik,
wenn deine Frau redet?
Klassisch, ja, Antje redet auch nicht so viel. Aber ist schon so. Also ich fahre auch viel Auto und fühle mich im Auto auch wohl.
Mhm.
Und habe auch mein Telefon im Auto, also eine Funktion, die auf Basis eines Handys gebaut wurde immer, dass ich da frei telefonieren kann. Da können die Leute sich auch die Nachrichten holen und so, wenn ich das brauche. Und da finde ich meine Ruhe. Also mit gut Klassik. Ich freue mich manchmal sogar, wenn da im Gästebereich auf NDR Klassik zwischen 13 und 14 Uhr was Interessantes ist. Oder am Morgen vorgelesen bin ich früher zu Dings gefahren, mit Roger Willemsen Musik auflegen. Ah, da bin ich Umwege gefahren, nur um das zu hören. Das ist eine Seele gewesen.
Ja. Wo holst du denn deine Energie her?
Schlafen, pennen, also Energie, ja. Schlafen.
Achtest du so auf deine 8 Stunden oder?
Nee, das schaffst du nicht. Also 8 Stunden schaffe ich das nicht.
Okay.
Aber, und ich bin auch noch ein Schlechtschläfer, der zwischendurch immer noch irgendwie raus muss und was aufschreiben und machen und tun und mach weiter. Ich fühle mich auch wohl, wenn ich schon ein Morgenmagazin oder irgendwas kriege und danach noch eine Stunde pennen heute, finde ich auch gut.
Okay.
Aber immer was, muss
hat
immer was
unterwegs. Hat sich dein Tag jetzt verändert sozusagen, wo du in Fernsehrente vorläufig erstmal gegangen bist?
Also das, was ich sonst gemacht habe, muss ich jetzt als Idee vorstellen. Ich habe so ein paar Projekte, wo ich auch was wissen wollen. Da kriege ich auch wieder Besuch von Leuten. Da wird auch wieder was probiert und so. Ja.
Okay.
Also fleischlos glücklich ist so eine Idee und sage ich nochmal, um vielleicht mal auch eine andere Kundschaft zu bedienen. Denn ich bin eigentlich nicht fleischlos glücklich, sondern bin auch mit Fleisch glücklich. Aber das ist hochinteressant. Und dann auch gute Salate und nicht diesen veganen Zusatzkram dann zu machen. Also ein Sülzkotelett aus irgendwelcher Masse in so eine Packung reinpressen und das ist dann vegan. Ich mache mir ja auch eine Zucchini nicht aus irgendeinem...
Aus Gurken.
Genau.
Oder so.
Ja.
Wie siehst du denn die Entwicklungen im Kochen? Also ich sag mal, in den 70er, 80ern ging es darum, dass es schmeckt und satt macht. Da hat man nicht darauf geachtet, wie viel Sahne da reingemacht wird. Und jetzt geht's ja vor allen Dingen auch um Ernährungsbewusstsein. Wie siehst du das?
Also wenn ich
das
so deine Rezepte höre, da kommt immer wieder noch Sahne und alles drin.
Also das Ernährungsbewusstsein ist größer geworden.
Ja.
Das sehen wir auch, dass auch sogar ganze Sendungen den Rahmen manchmal sprengen, weil die Leute auch, da wird natürlich jemand gefunden, der gerade irgendwie Schwierigkeiten hat. Mhm. Aber ich finde zum Beispiel eine vegetarische Küche vielleicht mit Fisch nur oder ich finde auch eine vegane Küche, aber dann konsequent, finde ich auch gut. Diese Bereicherung ist nicht schlecht für unsere kulinarische Szenerie in Deutschland. Denn wir sind immer noch die Billigfresser in Europa. Wir geben immer noch am wenigsten Geld für Essen und Trinken auf. Und deshalb ist so eine Entwicklung in diesem Rahmen natürlich positiv zu sehen. Ich finde das nicht schlecht, dass Leute sich vegane Sachen machen und einen tollen Linsensalat machen und einen Eisberg frittieren oder sonst was machen. Ja, also, finde ich nicht so schlecht. Und da müssen wir auch hin. Wir haben die höchste Discounter-Dichte, glaube ich, nach Amerika auf der Welt, weil bei uns immer alles billig ist. Ja, billig, billig, billig. Der Deutsche ist der Billigfresser. Wir haben an erster Linie Reise, an zweiter Linie Reise, an dritter Linie Kreuzfahrtreise, an vierter Linie Eigenheim, an fünfter Linie Reise und dann kommt noch das Auto, das deutsche Auto frisst.
Mhm.
Also, und Essen und Trinken, also tut sich, da tun wir uns manchmal auch schwer.
Ja.
Dann sollen die Leute mal einmal sparen und in die Bullerei gehen und zu Hänsler gehen oder irgendwo anders essen gehen. Ja? Aber die sparen doch für einen neuen Bettenbezug im Wohnmobil.
Wie gut kann man denn mit dir essen gehen in Restaurants? Ich erlebe das immer wieder mit Leuten, die in der Gastronomie unterwegs sind, die dann darauf achten, dass die Pfeffer- und Salzstreuer auf dem Tisch stehen und andere Kleinigkeiten. Wie ist das mit dir?
Also eigentlich ist das einfach, weil ich nicht so oft essen gehe. Und dann bin ich immer ins Mamma Mia gegangen. Und dann bin ich ins Le Canard gegangen, als Josef Vierhauser da war und auch noch zu Adi Güngermüß. Und dann esse ich leidenschaftlich gerne die Currywurst an der Mönckebergstraße.
Ja.
Ja. Das ist auch ein Muss. Da kannst du auch mal 3 Leute einladen.
Oder? Ja.
Und musst eine Lotti essen. Da weiß keiner, was das ist.
Jetzt, was ist das?
Lotti ist Krakauer als Curry.
Oh.
Und das schmeckt. Und er macht, in der Mönckeberg hat er keine Pommes, sondern nur die Soße. Und der hängt die Brötchen in so einen Korb. Und der hat neue kleine Brötchen. Und über den Grill kriegen die Brötchen immer die Hitze und sind immer knusprig. Beste Currywurst der Stadt.
Ja.
Ja, muss man sagen. Läuft jetzt der Sabber gerade hier im Raum.
Ja, furchtbar.
Wir haben ja schon angesprochen, du bist immer in Stade geblieben, hast dann tagsüber in Ottensen Versicherungen verkauft. Gibt es denn so
Orte? Ja, nicht nur in Ottensen.
Also ja, aber gibt es denn, genau darauf wollte ich hinaus, gab es denn so Stadtteile in Hamburg, die dich auch noch in irgendeiner Form geprägt haben? Also Le Canard ist dann an der Elbchaussee irgendwann gewesen. Aber auch so vom privaten Umfeld, vom Leben mal rechts der Alster gewesen, in Barmbek oder
ja,
so?
Ja, also aus Barmbek kommen meine Eltern, meine Mutter kommt aus Barmbek, Weidenstraße oder Wiesenstraße, weiß ich jetzt nicht, ich glaube Weidenstraße. Und sonst
Wiesendamm.
Und sonst hat mich eigentlich immer nur das rund um die Alster, hat mich immer interessiert, so ein Gang. Ja.
Ja.
Und ja, das war's auch, als Josef Vierhauser noch Martini-Straße war und einen guten Mittagstisch hatte im Bezahlbaren, war auch schön. Und früher bin ich rund um die Zürich. Die Zürich war mitten in der Stadt. Und von da auch so ein paar Sachen besucht. Aber sonst immer wieder, so wie die Zeit frei war, Mamma Mia, ab. Und
verrückt.
Auch, ja, auch und immer wieder gesessen. Und ich habe auch gerne da am Pass gesessen, weil ich da viel gesehen habe. Da habe ich viel gelernt, ohne dass mir das einer gezeigt hat. Alleine das Essen zu sehen. Auch schöne Abende. Wir haben da unseren Weinkreis, versuchen mit mehreren Leuten da den Wein zu entdecken. Und das gelingt uns manchmal auch. Das macht auch Spaß. Und diese Weinkreismitglieder, die sind alle Hamburger. Da kriege ich immer meinen Hamburger Slang dabei. Wir gehen auch mal in ein gutes Schnitzel essen da am Hauptbahnhof. Ist auch okay.
Am Hauptbahnhof?
Ah, wie heißt es? In dem,
bei Nagel?
Nee, in dem großen Haus, vergesse ich den Namen jetzt.
Bei Cebul?
Ja, immer.
So, das wissen wir doch.
Ja.
Wer so viel isst und so gerne isst, wie hältst du dich fit? Weil ich meine, du siehst ja jetzt nicht so aus, als würdest du jeden Tag 7000 Kalorien in dich reinstopfen.
Ich laufe in die Küche. Jetzt nicht lachen.
Ja.
Meine Küche heißt 10 mal 10 mal 10 mal 10. Ein Kreis in der Küche sind 40 Meter. Mhm. Davon 20 Kreise sind 800 Meter. Mhm. Ja. Und davon bis 1,2 Kilometer sind 4 Babtitel. Ja. Die Musik dazu oder 5 Abba. Die Abba-Titel sind kürzer.
Ja. Ja.
Und dann so gehen. Und das habe ich mal eine Zeit lang jeden Tag gemacht. Jetzt gehe ich mit der Hündin neu in den Wald mit Antje, weil ich jetzt die Zeit habe.
Ja. Ja. Hm? Okay. Ist Musik wichtig beim Kochen? Weil du das jetzt gerade so erwähnt hast.
Herbert ist wichtig beim Kochen und so.
Okay.
Ist schon wichtig.
Wir kommen zu unserer Rubrik Wissenswertes und dann kommst du. In Hamburg gibt es rund 3000 Restaurants und Gaststätten. Was isst du nur heimlich?
Wie heimlich?
Naja, wo du dich, so, man würde zu Neudeutsch sagen, guilty pleasure. Also gibt's etwas, wo du sagst, du würdest dich öffentlich nicht zu bekennen, musst aber mal an der Tanke ein Beefy doch essen oder so.
Also das wäre die Currywurst, das wäre das Fischbrötchen.
Ja.
Das ist eigentlich schon alles.
Das haben wir jetzt öffentlich gemacht.
Das esse ich leidenschaftlich gerne.
Ja. Der Toast Hawaii wurde in Hamburg von Fernsehkoch Clemens Wilmenroth erfunden. Auf welche eigene Kreation bist du besonders stolz?
Nichts dran ändern, außer die Dosenananas. Sonst nichts dran ändern. Und so nehmen und auch Scheibletten nehmen. Es klingt doof. Oder die anderen
die Kirsche Scheibletten. Kommt da auch noch drauf.
Ja, genau.
Ja. Was ist deine Kreation, wo du sagst, das finde ich super? Ein eigenes Rezept, wo du sagst, das ist so mein Klassiker.
Meins ist Bohnen, Birnen und Speck. Und dieses Bohnen, Birnen und Speck koche ich mit Tomate. Mhm. Und mit Tomate und die Birne, eine Birne von den vielen Birnen, wird hinterher püriert und unter diese Kochmasse der Bohnen gemacht und mit viel Bohnenkraut. Mhm. Und dazu gibt es keinen Speck, sondern Kasseler Bauch, weil der Speck mir zu kräftig ist. Mhm. Also einen leicht geräucherten Kasseler Bauch und jetzt die neuen Kartoffeln. Jetzt kommt die richtige deutsche Kartoffelernte und nicht die aus Marokko, aus Chile und aus sonst woher, die nach nichts schmecken. Also jetzt Kartoffeln, was mit Kartoffeln machen. Und das ist mal. Und dann sind natürlich irgendwie gemachte Bratkartoffeln, ist ein schweres Pflaster, das richtig hinzukriegen. Da muss sich jeder reinfummeln, jeder muss seine Pfanne haben, jeder muss wissen, ob er sie vorher kocht oder roh macht. Mhm. Ich koche sie sehr gern, ich brate sie gerne roh oder alles. Mhm. Und sag ihm noch einmal Bratkartoffeln, was ist, sag nochmal ihm.
Bratkartoffeln?
Wieso Speck, wieso Zwiebeln?
Ah, okay.
Nur Butterschmalz.
Aber
Butterschmalz. Und mehr nicht. Reiner Butterschmalz.
Eieiei, die Leute haben Hunger.
Oh.
Also ich zumindest.
Hinterher ein bisschen Petersilie und Ende. Und dann kannst du dazu essen, was du willst. Dann haust du zwei Eier darüber, dann ist geiles Essen fertig.
Wir kommen zu einem letzten Fakt. Die Gesamtfläche von Hamburgs Waldfläche beträgt 4.262 Hektar. Was ist dein Rückzugsort, wenn du mal abschalten willst? Jetzt sag nicht die Küche.
Ist der Wald.
Ja?
Der Wald oder die Elbe?
Okay.
Also ich bin an der Elbe geboren, in Stadersand, beziehungsweise Stadersand-Brunshausen. Da kann man ranfahren und da stelle ich mich hin. Und zuletzt sind wir jetzt immer mit der Hündin gegangen und einfach nur gucken. Und wenn man weiß, da ist man aufgewachsen, kennt man noch die paar Häuser, die da stehen. Da wird man noch angesprochen manchmal und so. Das ist angenehm. Da fahren die kleinen Schiffe raus, da sind die Liegeplätze für den Stader Seglerverein und die rausfahren. Da fährt auch so eine Fähre inzwischen von Stadersand nach Hamburg in 2 Stunden. Eine schöne Fahrt. Also das ist auch zurück. Und dann gibt es noch ein Stück weiter in Twienfleet. Da gibt es keine Fähre und kein Nix. Da gibt es nur eine Bank. Und vor der Bank Hallo, ist sogar ein Tisch. Hm. Das machen, vergessen ja die meisten Leute. Mhm. Und da kannst du was raufstellen, kannst dich hinsetzen, kannst mit drei Freunden hingehen. Jeder nimmt seine Brote mit, nimmt sein Getränk mit und setzt sich an die Elbe. Mhm. Und nicht bei schönem Wetter.
Okay.
Schmuddelwetter. Und wenn es so leicht regnet, auch meinen Spaziergang dran denken. Fischauktionshalle habe ich extra von E-Punks und Mandel mir machen lassen. Wirklich. Mhm. Den sonst die Fahrradausträger haben, mit so einer Kappe, wo du gucken und trotzdem hören kannst. Mhm. Und damit spazieren gehen.
Sehr gut. Mhm. Was macht denn eigentlich einen guten Fernsehkoch aus? Also, kochen sollte er können, was noch? Sabbeln? Aber was muss, welche Kombination also ist da wichtig?
Vielleicht muss er nicht so viel sabbeln wie Rainer Saß.
Ja.
Aber einige kriegen die Zähne auch nicht auseinander, richtig.
Wem guckst du denn gerne zu und wo lässt du dich am liebsten inspirieren? Also Mama Mia am Kochpass sitzen, aber wenn du den Fernseher anmachst, wem gucke, wo bleibst du hängen?
Alexander Huber aus Bayern. Mhm. Der wird gesendet in Wir in Bayern, das ist ein Nachmittagsmagazin.
Ja.
Und das ist ein Sternekoch und das sehe ich gerne. Dafür habe ich sogar Versicherungstermine umgelegt, weil das so eine komische Sendezeit ist mit 16.15 Uhr, da bin ich eigentlich noch unterwegs, nur um Huber zu gucken und wieder. Und komisch, ich habe mit Huber noch keinen persönlichen Kontakt, nur zwei, dreimal Telefon, wenn ich sage, ist gut, freut mich, bis dann, tschüss, ich sage, mach's gut, das ist super, ne, und er weg. Guter Koch.
Okay.
Ja. Und sonst Johannes King aus Sylt. Den kann ich auch fragen, wenn irgendwas mal in den Arsch geht, der hilft.
Gibt es denn Gerichte, die du entdeckt hast, die dich durch die unterschiedlichen Kulturen hier in Hamburg ja auch erreicht haben, wo du sagst, boah, das finde ich super?
Ja, also es gibt immer so Gerichte, die ich auch gerne, ich habe immer noch eine Begegnung, die ist auch 35 oder 38 Jahre her. Mhm. Da bin ich bei einem großen Magazin von Gruner und Jahr, ein Essenmagazin eingeladen worden. Und da habe ich Gorgonzola mit Lammkeule gemacht. Und da habe ich Bohnenbeeren und Speck mit Dings gemacht. Da haben die gesagt, Herr Sass, bitte, wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's. Die machen gutes Heft. Die müssen im Monat 80, 90 Rezepte machen. Da habe ich wirklich höchste Anerkennung von mir. Aber mich mochten sie nicht. Mich haben sie nach Hause geschickt. Und seitdem bin ich relativ reduziert mit Text und Fotos und Dings. Du wirst mich selten in Zeitung und so finden. Immer kleine Distanz. Mhm. Und deshalb gibt's von mir immer so ein paar Sachen, die ich gerne ein bisschen anders verfeine. Ich mache zum Beispiel Bogen mit Milch und lege dann eine gebratene Entenbrust drauf. Mhm. Ja, also das ist mal was ganz anderes. Mhm. Und so eine Sache macht Spaß. Das macht Spaß. Mach mal einen Leberkäse mit Mango. Da denkst du, der hat doch nicht alle Tassen im Schrank. Mach einen schönen Leberkäse, Spratchen, dann machst du Mango ein ganz klein bisschen und darüber dieses Süßliche mit dem Leberkäse, dieses leicht Schleimige vom Leberkäse, dazu Mango, bisschen Chili.
Boah. Bist du ein Wocheneinkäufer oder gehst du fünfmal die Woche los zum Einkaufen?
Sechsmal.
Ja?
Ja. Ich fahre auch los, wenn mir irgendwas nicht neu ist. Manchmal schwer bei mir zu kriegen. Hier in Hamburg gute italienischen Großhandel. Namen müssen wir nicht nennen. Ist bekannt. Kriegst du auch alles. Kannst auch mit schnacken. Kriegst es auch. Am Hafen ist frische Paradies. Am Hafen ist Huber Petersen mein Leib und Seele. Da gehe ich hin und mache. Und auch den einfachen Fisch. Kauf mal einen einfachen Schellfisch. Alle kaufen Ludemeer, Ludemeer. Was essen Sie gerne? Ludemeer. Es kann schon mal Seezunge, Ludemeer. Ja. Seewolf, alles was nix. Aber erst mal das Lenkfisch. Ich habe jetzt Lenkfisch gemacht. Ganz einfach mit Kartoffelpü.
Was ist denn dein liebstes, schnellstes Gericht?
Ja, das ist schon so ein Stück Fisch. Ja. Links und rechts. Ja?
Okay.
Und auch keine Angst. Nicht panieren, nix in eine Pfanne, anständig Fett, beschichtete Pfannen. Und auch keine Angst mit der Pfanne haben, dass da ein Kratzer drin ist. Dann will Papa die schon wegwerfen. Die ist ja, kommt immerhin aus dem Weltall.
In jedem zweiten Haushalt, zumindest in Eppendorf und Winterhude, ist ein Kochbuch von Otto Lengi.
Ja.
Bei dir auch?
Nee.
Was hältst du denn davon?
Nee, also ich habe da reingeschaut, weiß wie es ist und ist erfolgreich. Ich kann das verstehen. Und ich kann auch die anderen verstehen, die erfolgreich sind. Ich bin mit meinen Büchern in einer anderen Region, also weniger, aber dafür habe ich mehr Abfragen fernsehmäßig. Mhm. Also die Bücher von Melzer sind gut, von Hensler sind gut, die Johann Lafer, Sarah Wiener Bücher, das sind alles gute Kochbücher. Und ich weiß nicht, ob wir unbedingt Otto Lengi und Jamie Oliver brauchen. Ich weiß es nicht.
Naja, sie haben zumindest auch eine Inspiration auf Leute ausgeübt. Ja, genau. Du bist jetzt Ewigkeiten beim NDR gewesen, bist 50 Jahre mit der gleichen Frau zusammen.
Ja.
Fallen dir Veränderungen schwer oder bist du einfach nur im besten Sinne ein treuer, guter Mensch?
Nee, das Zweite zählt. Das Zweite zählt.
Ja. Aber jetzt fährst du ja auch ungern in den Urlaub. Also das mit den Veränderungen oder den anderen Dingen scheint ja doch schon auch eine Schwierigkeit
also
zu sein.
Also ich brauche nicht, um mein Leben zu verändern, in den Urlaub zu fahren. Mhm. Das muss ich auch sagen. Mhm. Also wenn es vielleicht eine kurze Tour ist oder irgendwo da Freunde in Köln oder so besuchen, das ist okay.
Ja.
Aber wir müssen nicht wegditschen. Wir haben ein bisschen Garten, wir haben einen Hund, wir haben unten die Küche, die natürlich nur gewerblich und so, haben oben eine kleine Küche für uns, wo wir unsere kleinen Sachen machen. Ich kann nicht immer für alle Sachen die Fernsehküche anwerfen, aber ich muss auch fast täglich probieren, immer noch. Und muss gucken, dass es wirklich für das zum Beispiel, muss das exakt immer nochmal geguckt werden, nochmal gemacht werden. Ist so. Wenn das so schnell hoppelt, in 3 Minuten etwas, müssen die Dinge auch stimmen.
Ja. Ja. Also Otto Lengi hast du nicht, aber wie viele Kochbücher hast du?
4, also die 000, du von 4, anderen Leuten.
3,5 oder 4.000. Bist du denn jemand, der auch so auf den Flohmarkt geht und vielleicht auch selbstgeschriebene so Rezeptbücher irgendwie?
Nee. Kauft? Ich finde die alten Sachen gut. Also die alten Sachen in der Jahrhundertwende, wo das Kochen noch einen ganz anderen Stellenwert hatte, ja. Escoffier finde ich zum Beispiel, wenn du ein Escoffier-Buch hast, langt es dir eigentlich fürs Leben.
Das wirst du nicht mal zu schreiben.
Ja. Escoffier. Escoffier. Also, das ist schon geil.
Okay. Gibt's noch einen anderen Sammeltrieb?
Nee, Musik noch und nix. Also Wein, aber nicht in dem Maße, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Weil die Preise so versaut sind, das kannst du nachher nicht mehr bezahlen. Also ich hätte gern großen Stamm, aber ich muss immer sehen, weil es auch einen Weintipp gibt bei mir, dass der bezahlbar ist und ist okay auch. Ich finde immer noch einen guten Grauburgunder aus dem Badischen oder aus dem Rheingau, ein Riesling von August Kessler zum Beispiel oder so, kosten 10er, ist geil.
Mhm.
Und inzwischen haben sie Hamburger Restaurateure alle gute Weine. Kannst du sagen, was du willst. Also Muffelkram wird hier nicht verkauft.
Es gibt ja Gerätschaften, die in den letzten 30, 40 Jahren erfunden wurden, die das Kochen vereinfachen und schneller machen. Also es hat angefangen mit einer Mikrowelle und dann ging es weiter zu weiteren technischen Gegebenheiten. Wie stehst denn du so einer Mikrowelle gegenüber?
Bei mir gibt es keine Mikrowelle,
kein
Schnellkochtopf.
Ja.
Und kein Thermomix, Mixi-Mixi. Ja. Denn Thermomix braucht man manchmal, weil der eine erhöhte, geile Geschwindigkeit hat. Das Messer dreht sich, glaube ich, 8000 Mal mehr als der normale Mixer, sag ich mal so. Dadurch kriegst du geschmeidige Farce, kriegst auch ein gutes Püree, kriegst auch eine geile Kartoffelsuppe hin.
Ja.
Aber ich brauch's nicht. Weil das mit der Hand zu machen, diese Kartoffelsuppe, und erst zu schlagen und dann vielleicht zu mixen, wenn da schon Flüssigkeit ist, dann kann sie nicht mehr abschmieren. Mhm. Das ist viel schöner, als wenn du mit dem Automaten sprichst. Mhm. Inzwischen spricht er, glaube ich, ne?
Oder? Ja, ich glaube, ja. Wenn der ganze Tag voll ist mit Essen und Inspiration und Kochen, wofür bleibt denn noch Platz beim Fernsehen? Guckst du sonntags Tatort oder ist jeden Abend die Tagesschau dran oder wofür bleibt da noch Platz?
Also Tagesschau ja, Tagesthemen auch. Finde auch Tagesthemen jetzt mit der Erneuerung, junge Leute und Frau Miosga mit ihrer eigenen Sachen. Das gucke ich politisch auch.
Ja.
Ich versuche den Presseclub sonntags zu gucken. In normaler Kleidung, einfacher Kleidung mit einem kleinen Kaffee dabei.
Im Jogger. So.
Ja, nee, Jogger habe ich nicht, aber ein bisschen lockerer.
Ja.
Ich habe auch was Lockeres für zu Hause von Ipunk, wenn ich das sagen darf.
Na klar.
Nämlich die alten Sachen, die du nicht mehr tragen kannst.
Okay.
Ja, genau. Das mache ich schon.
Also du bist sehr politisch interessiert.
Ich bin 40 Jahre in der SPD.
Ja.
Sigmar Gabriel ist ein guter Freund von mir. Auch als er Vizekanzler war, haben wir viele Begegnungen gehabt. Und das macht Spaß. Ja. Und ich bin auch von Herzen SPD, mich ärgert das auch.
Wie siehst du denn die Entwicklung der SPD? Also nicht nur die
Umfragewerte, wenn wir so schwere Zeiten, du in deinem Job und ich in meinem Fernsehprogramm hätten, wären wir auch noch nicht viel weiter. Die haben erstmal Corona gehabt. Dass wir Corona gut gelöst haben, hören wir da irgendwo was? Dass wir auch noch den Wirkstoff aus Deutschland haben, hören wir was? Oder wie das gemacht wurde? Wir hängen uns an zu viel gekauften Masken auf, weil wir irgendwas suchen müssen. Und dann nach Corona ist der Krieg. Wir sind wieder unabhängig im Gasstrombereich. Hallo? Hören wir nicht. Ja? Also Habeck hat eins gesagt, weil ich glaube bei der Zeit, im Zeitmatinee oder so, ist rausgegangen und hat gesagt, machen Sie es selbst. Machen Sie es mal selbst. Hm. Machen Sie es mal selbst, ist richtig.
Warum hast du es nie selbst gemacht? Warum bist du nicht
ich bin Mitglied der Bundesversammlung, durfte also den Präsidenten zweimal mitwählen und bin auch ausgezeichnet worden von der niedersächsischen Staatskanzlei mit so einem hängenden am Band.
Hast du heute gar nicht an, muss man ja bei besonderen Anlässen eigentlich.
Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich gerne alles mitgebracht.
So.
Aber das ist auch gut, da setze ich mich auch für ein und ich bin auch SPD hin und her. Ich bin auch ein Freund der Großen Koalition.
Ja.
Das muss ich auch sagen. Ich finde Schwarz-Rot gut. Ich finde allerdings auch gut, was zum Beispiel Tschentscher in Hamburg mit den Grünen macht und so. Mhm. Wenn der dann auch noch die Bestuhlungsgenehmigungen für die Außengastronomie ein bisschen lockerer fasst und nicht nur an die Fahrräder denkt, dann wäre ich ihm auch sehr dankbar.
Gut.
Der war auch hier, ne?
Der war auch schon hier.
Ja.
Ich bin dir ja auch sehr dankbar, weil du hast uns jetzt schon fast eine Stunde geschenkt. Irgendwie viele Rezeptideen, viele Kochideen und vor allen Dingen Anekdoten aus deinem Leben. Jetzt bleiben noch zwei Fragen tatsächlich, die ich jedem stelle. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Also ich sehe mich mit neuen Aufgaben und in 5 Jahren wieder hier.
Gut, spätestens. Hm. Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Hamburg sehe ich auch weit vorne, weil ich einige Entscheidungen auch gut finde und Hamburger Regierung macht mehr als wir denken, aber auch mal dran denken, dass das Auto nicht so aus der Stadt und aus dem Drumherum rausgeht. Das macht man sich zu einfach, indem man einfach nur Fahrradwege baut und so. Das ist nicht die Lösung, ja? Und dann so einige Sachen stören, wenn das der Bürgermeister mal sehen würde, wie die Lastwagen sich quälen und beim Entladen, Container entladen, dann nicht weiterkommen, weil das nicht richtig gelöst ist. Das stört mich schon manchmal, ja? Aber sonst sehe ich Hamburg positiv und alles ein bisschen positiver nehmen. Geht einfach an der Elbe spazieren, an der Alster spazieren, passt auf, nicht ins Wasser gehen, davor sitzen langt auch.
Ja? Sehr gut. Lieber Rainer, das war eine große Freude, mich mit dir auseinanderzusetzen, schon im Vorfeld. Es ist noch viel schöner gewesen, mit dir hier im Original zu sitzen. Und wer jetzt keinen Hunger hat, dem kann auch nicht mehr geholfen werden. In diesem Sinne sage ich herzlichen Dank und spätestens in 5 Jahren, ich denke früher, sitzt du wieder hier und ich sage Ahoi.
Okay, Junge, komm bald wieder.
Tschüss.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.